Hallo. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Ansagen, außer ich möchte vielen Dank sagen für alle, die bei den letzten Lesungen dabei waren. Ich habe ein Buch rausgebracht und das kaufen Leute und ich kriege ganz spannende Rückmeldungen, da bin ich sehr dankbar für, das ist eine gute Sache. Genau, ja, und dann sage ich auch immer noch an, der Podcast ist tatsächlich nicht kostenlos im Sinne von, das verursacht Kosten, teilweise auch ja eher so im dreistelligen Bereich. Und ich bin dankbar für die Leute, die sich da finanziell engagieren. Das kann man gerne machen bei PayPal. Link findet man in den Shownotes. Und vielen Dank, die sich da für alle, die sich da beteiligen. Genau, das war der Werbeblock. Und jetzt zu Annalena und Tobias. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ein bisschen mal sprechen. Grüßt euch. Hi. Hallo.
Hi. Und ich habe am Wochenende dein Buch gelesen. Zufällig.
Nein.
Ich wusste natürlich nicht, dass das hier kommt. Ne? Das ist ja überhaupt nicht unser Thema. Es war eher Zufall. Ich musste letzte Woche einmal lange beim Arzt warten und da hatte ich es dabei. Habe ich es schon fast halb durchgelesen gehabt. Und dann dachte ich, ach, schaffe ich die zweite Hälfte am Wochenende auch noch.
Ach, Wahnsinn.
Sehr inspirierend, Wahnsinn. Sehr schön. Da wird es sich auch nochmal lohnen, drüber nachzudenken.
Ja, sehr, sehr gerne. Also kommst du gerne rum. Und ja.
Spannend.
Voll gut. Sehr schön, das freut mich. Wir haben heute als Thema eine Studie, die ihr gemacht habt und wo vor ein paar Wochen auch die Ergebnisse veröffentlicht worden sind. Da reden wir drüber. Und ich musste letztens noch dran denken, ich hatte ja vor einiger Zeit einen Thorsten Dietz da und in der Folge mit Thorsten Dietz hat er irgendwann über die Serie Fallout gesprochen. Ich hatte sie damals noch nicht gesehen.
Kennt sie auch nicht.
Aber es ist tatsächlich eine spannende Serie, die im Prinzip mit der Idee arbeitet, dass hier per Atomkrieg alles kurz und klein gemacht wird.
Ja, sowas Optimistisches.
Ja, es muss einfach direkt, ne, sehr realistisch. Ich meine jetzt auch am Wochenende, ich war in Lockholm auf einer Tagung und es war ziemlich schwer, da wegzukommen, weil einfach ganz viele Bahnen überschwemmt waren oder zumindest ausgefallen ist wegen Unwetter und so. Schwierig, schwierig. Also irgendwie, das ist gerade so ein Thema. Ich habe, weißt du, Tobias, du kennst ihn wahrscheinlich auch hier, der Brian McLaren.
Ja, klar. Alter Buddy.
Alter Buddy, ihr habt schon Tagungen zusammen gehabt.
Genau.
Der hat jetzt ein Buch rausgebracht, ja. Life After Doom. Mhm. Also können wir die Menschlichkeit eigentlich behalten, wenn hier alles den Bach runtergeht? So, ich dachte, damit steige ich mal ein, weil eure Studie hat nämlich, wenn man den Kurzbericht liest, den Titel Glaube, Klima, Hoffnung.
Ja.
Ja.
Wird keine Netflix-Serie. Zu positiv.
Zu positiv. Ist es denn wirklich so positiv, was ihr rausgefunden habt?
Na gut, also es war schon eine schwere Geburt bis zu dem Titel. Glaube, Klima, Hoffnung. Also wir waren überrascht grundsätzlich über die positiven Ergebnisse. Wir haben ja geforscht zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Diese beiden Themen, die für uns irgendwie total zusammengehören, also die Ökologie und das Soziale. Und wir waren erstmal überrascht, dass die Themen doch irgendwie so positiv schon angekommen sind und dass sie überhaupt angekommen sind in der christlichen Welt. Aber das heißt ja nicht, dass nicht auch noch Luft nach oben ist. Und vor allem, dass es auch wirklich Punkte gibt, wo sich die Menschen unterscheiden, wo dann die Meinungen auseinandergehen. Aber da können wir gleich ja noch tiefer reingehen.
Ja, aber ich würde schon mal sagen, wir haben ja eine bestimmte Zielgruppe im Blick gehabt. Und das waren besonders evangelisch, hochreligiöse Menschen. Und die sind jetzt natürlich auch vermehrt in den eher klassisch konservativen Milieus verortet. Und deshalb waren wir schon sehr gespannt. Ja, also wie werden die Ergebnisse sein? Soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit. Und man kriegt ja Internet, Social Media, immer wieder große Diskussionen auch mit und ich bekomme nicht selten mal so Mails wie, lieber Feig, Sie linksgrün versiffter Mensch und so, was wollen Sie überhaupt und so, ne? Und deshalb, ja, wir waren uns unsicher am Anfang. Und deshalb waren wir tatsächlich erstmal sehr überrascht, wie positiv in der Grundaussage erstmal, dass soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit für die meisten der Menschen, die mitgemacht haben, zur guten Nachricht, zum Evangelium gehören. Und das war schon überraschend und ich finde auch für uns überraschend positiv.
Ja, seid ihr, glaube ich, nicht selber auf die Idee gekommen, das Ding zu machen, sondern es ist ein Auftrag gewesen. Könnt ihr mal sagen, was war der Auftrag? Was solltet ihr herausfinden?
Beauftragt wurden wir von Interaction. Das ist eine NGO, ein Dachverband von christlichen NGOs aus der Schweiz. Und deswegen war unsere Studie auch in Deutschland und in der Schweiz, in der deutschsprachigen und in der französischsprachigen Schweiz. Also wir haben sogar zweisprachig geforscht, was uns auch an unsere Grenzen gebracht hat. Wow. Aber es war auch sehr, sehr spannend, sehr viel gelernt. Und genau, Interaction hat sich sozusagen das Ziel gesetzt, dass sie eben an der Stelle mal die christliche Landschaft befragen wollen. Wie stehen sie zu diesen Themen? Weil die NGO Interaction eben als ja Dachverband von Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen genau da tätig ist, in und Ausland, zu diesen Themen. Und die wollten einfach mal ein aktuelles Bild und natürlich dann auch, um ihre Arbeit danach auszurichten. Und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und genau, die waren unser Hauptauftraggeber. Es waren noch ein paar andere Finanzmittelgeber auch mit dabei und im deutschen Raum dann natürlich auch ein großes Netzwerk. Wir hatten einen tollen wissenschaftlichen Beirat, um das Ganze irgendwie auch zu verorten in der Wissenschaft und in der Praxis. Also genau, so ist diese Studie irgendwie entstanden. 3 Jahre haben wir dran gearbeitet, über 3 Jahre. 7 Menschen, 7-köpfiges Forschungsteam und jetzt sind die Ergebnisse endlich da.
Tobias, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was solltet ihr herausfinden?
Also die Forschungsfrage war im Grunde, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, macht Glaube einen Unterschied? Also macht Glaube einen Unterschied beim Verhalten, bei sozialer Gerechtigkeit oder bei Nachhaltigkeitsverhalten? Und wenn er einen Unterschied macht, eher positiv oder eher negativ? Ja, also das ist sozusagen das Interessante, macht Glaube einen Unterschied in unseren Einstellungen und dann auch in den Verhaltensweisen? Und das war so ein bisschen die Spannung, die durch diese Studie auch dann sich durchgezogen hat. Und das fand ich auch, das hat mich gleich, wo die mit dieser Forschungsfrage kam, das hat auch gleich bei mir sowas ausgelöst, ne? Weil ich das wirklich interessant fand, ob der Glaube jetzt einen positiven Effekt sozusagen hat.
Ich bin so ein bisschen kritisch. Und zwar dahingehend, dass ich, also ich weiß, dass es diese R-Conference von Jordan Peterson gab und so, und da im Hintergrund gab es eben auch, sag ich mal, Geldflüsse, wo das Ganze dann, ich sag mal, in so eine fast schon klimaleugnerische Sicht geht. So, und deswegen, wenn ich immer irgendwie sowas höre, da sind Auftraggeber, dann möchte ich verstehen, also was ist das Interesse dahinter? Da geben Leute Geld. Warum machen die das? Können Sie da nochmal 2, 3 Sätze zu sagen?
Ja, man kriegt da immer 2 Kuverts. In dem einen ist das Geld, in dem anderen die Ergebnisse, die rauskommen sollen. Und dann setzen wir uns 3 Jahre hin und
geben das Geld aus.
Geben das Geld aus und gucken, dass am Ende das Richtige ist. Nein, also ja, also ich glaube, da sind wir tatsächlich so völlig ein kleines wissenschaftliches Institut, das tatsächlich in der Hochschule verortet ist und voller Idealismus ist. Und das kann man auch, finde ich, sehr gut dran sogar überprüfen, weil, also, wenn man so eine Studie plant, kriegt man einen Auftrag und dann beginnt man sozusagen mit der Theorie. Also man geht die ganzen Theorien durch, die es gibt, fasst die zusammen, alle Studien, die es bisher weltweit dazu gab und so weiter. Und dann kommt was Spannendes für so eine quantitative Studie. Man stellt Hypothesen auf, ja, aus den Theorien. Und dann wird die Zielgruppe definiert und Quotenplan gemacht und dies und das und jenes. Und dann wird das gemacht. Und am Ende wird eben geprüft, werden die Hypothesen bestätigt oder eben nicht. Und wir hatten so viel falsche Hypothesen, dass also wir waren tatsächlich von vielen Ergebnissen selbst überrascht. Und das wird natürlich am Anfang tatsächlich immer gleich geklärt, dass so eine Studie das Ergebnis bringen kann, was vielleicht sich der Auftraggeber erhofft, ja, aber auch was ganz anderes. Ja, und das ist auch, wir machen das ja seit 15 Jahren, genau immer schon passiert. Ja, also da gibt's keine Garantie und von daher ist das tatsächlich bei uns noch ganz anders. Und naja, zu der genannten Person möchte ich mich hier in der Öffentlichkeit auch nicht äußern. Das wird dann nur wieder gegen mich verwandt. Aber ich bin kein Fan, ich sag's mal.
Ich darf das. Ich find's hochgradig schwierig. Ja, und nein, wenn man da hinfährt und sich dann da als Influencer für instrumentalisieren lässt, finde ich das auch hochgradig kritisch. Ja. Das darf ich auch sagen.
Ja, zu Recht. Genau. Und wir erinnern noch ans große Debatten mit Zizek und so weiter. Ja. Und erinnern uns.
Ja, ja, ja. Das war Popcorn. Das war echt großes Kino. Ihr habt über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit geforscht. Ich fand die Definition da ganz gut. Wie seid ihr dazu, oder erstmal, mit welchen Definitionen habt ihr gearbeitet? Und wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also man wälzt da erstmal ganz viel Literatur, um zu gucken, mit welchem Begriff arbeiten wir. Das muss ja noch lange nicht der Begriff sein oder die Begriffe, mit denen dann die Auszufüllenden arbeiten. Ja, also das obliegt ja sozusagen denen, was sie oder womit sie diese Begriffe füllen. Wir haben eine Vorstudie gemacht zu dem Thema. Das war meine Masterarbeit. Und was aus solchen Masterarbeiten alles entsteht, ne, Jason?
Ja, ich habe sie gelesen, ich fand sie super. Und sie hat meiner auch tatsächlich sehr geholfen, muss ich sagen.
Genau, und ich habe in meiner Masterarbeit die Zielgruppe ein bisschen verengt. Ich habe junge Erwachsene betrachtet, also evangelisch hochreligiöse junge Erwachsene. Und ich habe da in der Literaturarbeit schon ganz viel zu diesen Begriffen gearbeitet und Nachhaltigkeit vor allem damit definiert mit dem Brundtland-Bericht. Das ist so die gängigste und schon auch eine der ältesten Definitionen, also um die Lebensumstände und die Lebensbedingungen jetzt lebender und zukünftig lebender Menschen eigentlich zu sichern und damit auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Also damit würden auch diese beiden Begriffe eigentlich ineinander greifen. Deswegen sprechen wir eigentlich auch gerne von Klimagerechtigkeit und nicht von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, sondern von Klimagerechtigkeit, weil das nochmal viel besser diese Komplexität eigentlich ausdrückt, die man auch noch viel weiter denken kann zu Themen Richtung Frieden, Sicherheit und all diese Themen, die da auch noch mit reinspielen. Genau, und so sind wir sozusagen an dieses Thema rangegangen. Wer das richtig, richtig genau mal lesen will, das soll unsere 200 Seiten Forschungsbericht lesen, weil das sind am Anfang, glaube ich, 80 Seiten Literaturarbeit. Also da kann man das dann nochmal ganz genau nachlesen.
Ja. Genau, und da gehört auch dazu, dass man nicht nur eine Definition hat, so natürlich, das muss man machen, aber wir haben auch versucht, so ein bisschen, gerade im theologischen Bereich, die Debatte darzulegen, ja, also was wird da gerade diskutiert, wie wird Klimawandel wahrgenommen, wie Ökologie, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, von konservativ, progressiv, liberal. Es gab mal eine schöne Zeitzeichendebatte über 2 Jahre zum Thema Schöpfung, Nachhaltigkeit. Also so ein evangelisches Debattenmagazin, wo praktisch sich alle möglichen Leute da duelliert haben. Das haben wir alles ausgewertet, einfach um auch eine gewisse Bandbreite zu haben, in der wir uns ja befinden mit unserer Umfrage, weil die soll ja möglichst für die Zielgruppe breit gestreut werden. Und wir brauchen da auch einen guten Rahmen, um das hinterher auch wieder gut einzuordnen.
Ich fand diese theologische und auch, also die habt ja verschiedene Diskurse auch aufgemacht, die sich da anschließen. Das war unfassbar spannend. Also kann man wirklich gut lesen. Ich dachte aber, bevor wir jetzt in die Ergebnisse kommen, vielleicht nochmal eine Frage. Und zwar die Frage, wer hat eigentlich mitgemacht? Du hast gerade schon mal erzählt, Tobias, dass das Ganze auch mit der Firma Sinus zusammengearbeitet hat. Und diejenigen, die irgendwie in dem Transformationsstudiengedöns oder im FreshX-Bereich oder so unterwegs sind, die haben Sinus-Milieus, kennt man. Aber vielleicht gibt es ja ganz viele, die das noch nie gehört haben. Ja. Mögt ihr mal kurz erklären, also wer hat da mitgemacht und wie habt ihr das einsortieren können?
Du darfst gerne.
Genau, also da war eine wichtige Frage dahinter. Also es gibt ja verschiedene Arten von Studien. Und wenn man eine gewisse Zielgruppe hat, wie jetzt wir mit hochreligiös, also hochreligiös deshalb, weil da der Glaube eben eine Bedeutung hat für Lebensentscheidungen und Verhaltensweisen, was bei Religiösen und Nichtreligiösen natürlich der Glaube nicht hat. Und deshalb haben wir uns auf hochreligiöse sozusagen als Zielgruppe haben das eingegrenzt, weil das für die eben zentral aussagefähig ist. Und dann muss man natürlich auch wissen, man hat dann eben Zugangswege ins Feld und so weiter. Aber man muss, um das gut auswerten zu können, muss man ja wissen, wie sind diese Daten überhaupt verortet. Ja, also, und da haben wir uns verschiedene Möglichkeiten, gibt's da über Werteschema und so weiter. Und da haben wir uns aber entschieden, mit Sinus zusammenzuarbeiten, weil die Sinus-Grafiken, die sogenannten Kartoffelgrafiken, sehr präzise, auch kirchlich und mit dem Glauben erforscht sind und man sehr gut sagen kann, welche Gruppe und welcher Frömmigkeitsstil und welche Konfession in einer bestimmten Milieuart überrepräsentiert, unterrepräsentiert oder durchschnittlich ist. Und das hat uns dazu bewogen, mit dem Sinus-Institut zusammenzuarbeiten, erstmal zu fragen, die Studie vorzustellen, fragen, ob die Lust haben, mitzumachen und so weiter. Und die haben ganz viele theologische Studien auch schon gemacht und kirchliche Studien. Und wir haben dann einen Berater bekommen, das war auch ganz witzig, Hempelmann, der auch in der Podcast-Welt bei RefLab bekannt ist und ein wirklich großer Theologe auch ist und sich seit 20 Jahren auf diese kirchliche Milieuforschung spezialisiert hat. Und der hat uns dann begleitet sozusagen. Und wir haben dann mit den Originalfragen von Sinus gearbeitet und konnten dann hinterher eben unseren Datensatz exakt in diese Sinuskartoffeln einordnen und sagen, was gehört denn wohin und wie ist das denn zu deuten. Und das war, finde ich, deshalb so spannend, weil es im Vorfeld der Studie, wo die lief, gab es so ein bisschen schon, naja, also so eine Studie und ökologische Nachhaltigkeit, da machen doch bestimmt nur die mit, ja, die auch da interessiert sind und das ist so ein linkes Milieu und sozialökologisch verortet. Und dann haben wir von Sinus den Datensatz zurückbekommen und die Einordnung und es war total interessant, sozialökologische Milieu haben wir überhaupt nicht erreicht, völlig unterrepräsentiert. Warum? Weil es auch wenig hochreligiöse und kirchliche Leute dort gibt, sondern wir sind wirklich in dem klassischen kirchlichen Milieus, bürgerliche Mitte, gehobene bürgerliche Mitte und so weiter. Und eher ein Tick konservativ alles. Und da sind die Leute, die mitgemacht haben und da sind auch die Hochreligiösen verortet.
Ich habe einen Text vom Hempelmann damals gelesen und ich meine, seine These wäre grob gewesen, dass ein Problem in Kirche ist, dass eben, dass es so eine Milieuverengung gibt. Ja. Also wenn man sich anguckt, welche Menschen oder was für Menschen in Kirche sind, in Freikirche oder wie auch immer, dann ist das eben alles so dieses bürgerliche Milieu und der Rest kommt nicht vor. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, was mir hängen geblieben ist. Und das bestätigt sich jetzt. Ja. Und das, also sozusagen wäre die Folge, du hattest vorhin auch so den Satz gesagt, die Progressiven gibt's nicht.
Ja.
Also mit anderen Worten, so diese, ich sag mal so dieses typische Yuppie-Hipster-Gedöns in Berlin und Köln und so die Leute, die eben ja, sich die Gösser schwierig finden, weil das ist ja Nazi-Bier und die lieber kein Auto fahren und so, also die sind eher nicht da vertreten. So diese, die Leute, die bei Fridays for Future mit sind oder im Hambacher Forst irgendwie sich auf die Bäume da setzen. Das ist eher nicht so das Ding.
Genau, also diese neoökologische Milieu oder expeditive Milieu oder Milieu der Performer, also das sind so diese ganz linken Milieus und die kommen in Kirche kaum vor und die kommen bei Hochreligiösen kaum vor und die kommen auch in unserer Studie nicht vor. Und da haben wir alle gängigen Sinus-Milieus, Studien, die bisher gemacht wurden, die letzten Jahrzehnte, leider bestätigt. Ja, aber das ist eben so. Die Leute sind in ihren Milieus relativ hart verortet und es gibt wenig Milieudurchlässigkeit. Eine Sache, die ein bisschen schade ist, ja, also die bürgerliche Mitte hat sich ja in den letzten 10 Jahren so ein bisschen gespalten in so, sag ich mal, eher adoptiv-pragmatische Mitte, konservativ-gehobenes Milieu und dann gibt's so die nostalgisch-bürgerlichen. Das sind die wirklich, wo die ganzen Klimaleugner, Querdenkerinnen und so weiter her sind und die haben wir auch nicht erreicht. Also okay, die ganz skeptischen, also die haben gleich gesagt, so eine Studie machen wir nicht mit. Ja, aber das können wir eben jetzt alles rauslesen aus diesen Milieustudien. Deshalb können wir das ziemlich gut einordnen alles. Das ist also ganz spannend.
Aber heißt es auch, dass es die dann in diesen kirchlichen Bezügen eher nicht gibt? Nee. Oder haben die einfach nur nicht mitgemacht?
Die haben einfach nicht mitgemacht. Oder wir können das nicht sagen. Also jetzt mal seriös, wir können es nicht sagen, ob die nicht mitgemacht oder nicht gibt. Also, aber wir haben natürlich dann nachgeforscht und auch nachgefragt, warum es ging. Also wir haben natürlich mit den verschiedenen Denominationen und Konfessionen zusammengearbeitet, also von evangelischer Kirche, evangelische Allianz, freikirchliche Bünde und so weiter. Und da gab es schon bei den Gesprächen Bedenken, dass es bestimmte konservative Gruppen gibt in den Freikirchen zum Beispiel, also die stehen nicht für die Freikirche, sondern die gibt's in den Freikirchen, die da skeptisch drauf reagieren, ja, und in der evangelischen Allianz auch, ja, und aber das ist eben immer ein Teil dessen, ja, und das kann man mit den Milieus eigentlich ganz gut darstellen und ganz gut verstehen auch.
Okay, jetzt mal grob gesagt, Annalena, was habt ihr rausgefunden?
Also, das Erste, was wir ja vorhin schon gesagt haben, wir haben rausgefunden, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit ist bei wirklich fast 90% der Befragten ein wichtiges Thema. Und vor allem auch, sie begründen das mit ihrem christlichen Glauben. Also das war für uns schon echt ein Ding, sage ich mal. Ja, also dass sie sagen, mein christlicher Glaube, der ermutigt mich dazu, mich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Das war für uns erstmal sehr spannend. Interessant war dann aber auch, wir haben ja sowohl nach den Einstellungen als auch nach dem Verhalten gefragt. Und da konnten wir schon feststellen, dass das Verhalten geringer ist als die Einstellungen. Also das ist ja letztendlich erstmal eine Selbstaussage von den Menschen. Wie wichtig ist dir, sind dir die Themen und wie verhältst du dich dann auch? Und das ist auch nichts Neues. Das ist jetzt auch kein christliches Phänomen oder so, sondern das kennt man auch aus anderen Forschungen. Das nennt man den sogenannten Knowledge-Action-Gap. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Also quasi eine Lücke zwischen den Einstellungen oder der Wichtigkeit und dem eigentlichen Handeln. Das haben wir auch dann bei theologischen Themen zum Beispiel ganz praktisch gesehen. Also zum Beispiel beim Thema Sünde. Wir haben gefragt, ob die Menschen nicht nachhaltiges Verhalten als Sünde verstehen würden. Und da sagt so knapp die Hälfte, irgendwie so um die 45%, sagt ja. Also für mich ist nicht nachhaltiges Verhalten Sünde. Wenn man jetzt aber ganz konkret dann nach dem Verhalten fragt, also es wäre dann ja irgendwie nur logisch, wenn man sagt, nicht nachhaltiges Verhalten ist Sünde, dann und ich mich nicht nachhaltig verhalte, was wir irgendwie alle tun, dann müsste man ja um Vergebung bitten, wenn man das jetzt so mit dem Glauben rahmt. Und da ist dann die Zahl schon deutlich geringer. Also da waren wir dann nur noch bei ungefähr 30%. Also da ist eine deutliche Lücke zu sehen zwischen dem eigentlich, was mir wichtig wäre und wie ich es dann umsetze sozusagen. Also das war zum Beispiel ganz spannend. Oder auch, dass die SDGs, also diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, dass die grundsätzlich den Menschen relativ wichtig waren. Auch die Sprachfähigkeit war sehr hoch. Also wir haben gefragt, ob sie die SDGs kennen und ob sie die auch anderen erklären könnten. Und das war deutlich höher als zum Beispiel eine Vergleichsstudie aus der Schweiz, die repräsentativ gearbeitet hat. Und dann, wenn man aber nach den SDGs in der Gemeinde gefragt hat, dann war es auch deutlich geringer, ja. Also diese Bekanntheit der SDGs heißt noch lange nicht, dass sie dann irgendwie in der Gemeinde handlungsleitend wären und irgendwie vorkommen oder in Predigten oder so. Also das war dann schon ganz spannend, ja.
Kannst du das mal konkret machen? Also was war da bekannt? Oder was sind dann auch Dinge, die dann in der Gemeinde eher nicht stattgefunden haben?
Genau, also wir haben erstmal gefragt, kennt ihr die SDGs? Und dann haben wir sie eingeteilt in, ich kenne sie, kann sie aber nicht erklären und ich kenne sie und könnte sie anderen erklären. Und das war deutlich höher. Also da waren wir so bei um die ein Drittel, die gesagt haben, ich kenne sie und kann sie erklären. Und im Bundesschweizer Durchschnitt waren das nur irgendwie 13%. Also wirklich deutlich geringer, also mindestens die Hälfte mehr haben gesagt, sie könnten es auch erklären. Und dann haben wir auch gefragt, sind die SDGs in deinem Alltag handlungsleitend und in der Gemeinde? Und diese Zahlen waren dann deutlich geringer. Also zum Beispiel, ob sie einen Unterschied machen, wenn ich Produkte in der Gemeinde kaufe, ja, oder wenn ich predige, kommen da die SDGs vor. Und das war deutlich geringer. Wir haben dann auch nochmal ganz konkret nach den Themen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit gefragt. Jetzt nicht so konzentriert auf die SDGs, weil das ja doch eher so ein nerdy Ding auch ist. Und auch da haben wir festgestellt, also soziale Gerechtigkeit kommt in der Gemeinde noch ein bisschen mehr vor als Nachhaltigkeit. Und wenn, dann kommt es in der Regel in Predigten oder im Gottesdienst vor. Jetzt in so Jugendarbeit, Kleingruppen eher weniger.
Musik.
Oder auch in so explizit geistlichen Angeboten, ich sage jetzt mal Stichwort Lobpreis, da sind die Themen noch sehr wenig. Genau.
Hm. Mhm. die Leute, die jetzt nicht wissen, was diese Klimaziele sind. Ich denke, das sind jetzt nicht die Pariser Klimaziele.
Nee, genau. Es geht um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Agenda 2030. Also die Vereinten Nationen haben sich quasi auf einen Fahrplan geeinigt, 2015 für die nächsten 15 Jahre bis 2030. Das sind wir jetzt übrigens bei der Halbzeit, eigentlich schon über die Halbzeit. Und das große Stichwort ist Leave No One Behind, also Armut überwinden und Armut verringern. Und genau, und da gibt es 17 Oberziele und dann irgendwie, glaube 169 oder sowas Unterziele, auf die sich die Vereinten Nationen eben geeinigt haben, dass sie die voranbringen wollen. Wobei es da auch hapert. Es gibt auch viel Kritik um diese Nachhaltigkeitsziele, aber grundsätzlich ist das so ein politischer und bildungspolitischer oder bildungspolitische Grundlage, wenn man wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht.
Ich hänge jetzt noch ein bisschen an diesem Sündenvergehen.
Ja, sehr spannend.
Also, habt ihr eine Erklärung dafür?
Wir machen es erst noch mal komplizierter.
Okay.
Also, weil die Leute haben, also wir haben praktisch drei Sachen gefragt. Einmal das, was Annalena gerade gesagt hat. Also, empfinden die das überhaupt als Sünde, ja oder nein? Also fast die Hälfte, ja. Dann haben wir auch gefragt, also schämen sie sich? Ja, also das ist, und da war auch so ein hoher Wert. Also, und dann als drittes bitten sie um Vergebung. Und da ist es dann runtergegangen auf ein Drittel. Ne? Also das ist tatsächlich nochmal interessant. Und auch der Zusammenhang zwischen Sünde und Scham sozusagen, das fanden wir schon interessant, weil das ist ja auch etwas, was nicht nur im christlichen Bereich eine Rolle spielt, sondern Flugscham oder sowas, das ist ja auch im säkularen Bereich Begriffe, die ganz gängig sind im Bereich von Nachhaltigkeit.
Fand ich heute übrigens auch nochmal spannend. Ich habe heute nochmal einen Altersvergleich gemacht. Wir haben mit Gruppenvergleichen gearbeitet, also Männer, Frauen, hochreligiös, religiös. Auch einen Gruppenvergleich gemacht zwischen jüngeren Menschen und älteren, also 14 bis 29 und dann alles ab 30. Und das fand ich super spannend, weil beim Sündenverständnis die jüngeren Menschen also Nachhaltigkeit und Sünde nicht so stark verknüpfen wie ältere, aber das Schamverhältnis stärker ist, wesentlich stärker. Also junge Menschen schämen sich stärker, wenn sie sich nicht nachhaltig verhalten, aber sie verknüpfen das nicht unbedingt mit dem Begriff der Sünde. Und ich glaube, das hat eben auch ganz viel mit dem gesellschaftlichen Diskurs zu tun. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wie ich mir das erkläre. Also ich würde sagen, ich ganz persönlich für mich, ich habe noch in keiner Gemeinde erlebt, weder in der evangelischen Landeskirche noch in der Freikirche oder so, dass es einen Moment gab, wo ich kollektiv um Vergebung gebeten hätte, wenn ich mich nicht nachhaltig verhalte. Das könnte ja zum Beispiel angedockt sein am Abendmahl. Also das wäre ja eigentlich der perfekte Platz zum Beispiel. Aber es ist einfach eine Sache, die wir, glaube ich, in Gemeinden noch nicht eingeübt haben, die da überhaupt noch nicht, glaube ich, in unseren Gedanken drin sind, die wir wahrscheinlich auch erstmal diskutieren müssen. Wollen wir das? Ist das unser Verständnis? Und dann natürlich immer die Frage auch, wie geht es in so ein privates Verhalten über? Privat würde ich sagen, habe ich bestimmt auch schon mal in meinem Gebetsleben irgendwie darüber nachgedacht. Aber das ist ja immer beides. Und wie stark uns auch Gemeinde und Theologie eben prägt für unser eigenes persönliches geistliches Leben. Und ich denke, da ist auch noch ganz viel einfach in den Gemeinden kein Bewusstsein oder noch nicht drüber diskutiert worden, ohne das jetzt so zu bewerten.
Ich würde noch mal anknüpfen. Hier wäre es tatsächlich interessant, nochmal eine Nachstudie zu machen, eine qualitative, wo wir die Leute befragen könnten nach ihrem Sündenbegriff und ihrem Sündenverständnis. Weil wir haben im Team darüber diskutiert, also oft ist ja so, man kriegt dann die Ergebnisse und dann diskutiert man. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir im Team ganz unterschiedlich diese Frage auch natürlich in unserem theologischen Rahmen. Ja, wir haben zwei Psychologinnen dabei gehabt, die nochmal ganz anders drauf geschaut haben und so weiter. Und ich kam dann eher so mit struktureller Sünde und so. Also, aber das war ja dann nicht abgefragt, ne? Aber das sind eben dann diese Deutungen. Und das ist ja das Spannende auch in so einer Studie. Man hat jetzt ein Ergebnis, das man dann in den Kontext von anderen Ergebnissen stellt und natürlich jetzt aber auch fragt, was heißt denn das für die individuelle Praxis, für die Gemeindepraxis, wie Annalena gerade gesagt hat. Und da merken wir gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit und Sünde, Scham und auch Vergebung, da entsteht ganz schnell so ein Resonanzraum. Mhm. Also Leute wollen darüber reden, also egal wo wir sind, das finden alle irgendwie spannend und alle haben da so eine persönliche Meinung zu. Ne? Also kommt da immer so die Frage, und ich drehe das mal rum, Jason, hast du denn schon mal um Vergebung gebeten?
Meine Rückfrage wäre, also ob dieses ganze Scham- und Sündending überhaupt hilft? Also das ist ja, das wäre für mich eine offene Frage, weil eine Fantasie, die ich da habe, ist ja, dass es ja sehr krasse Gegenreaktionen gibt in der Gesellschaft. Ja, also immer dann, wenn die Grünen oder andere ökologisch gesinnte politische Ideen zur Sprache kommen, dann wird ja direkt gesagt, ja, das ist eine Verbotspartei und so. Da gibt's ja ganz starke Anti-Reaktionen. So, wohingegen, wenn jetzt gerade wieder Hochwasser ist oder im Ahrtal und so weiter oder dann Fukushima und so, dann ist ja irgendwo so eine andere Haltung da. Dann kommt irgendwo so eine Art Mitgefühl, Empathie für Menschen, die darunter leiden und wo man dann sagt, ja, wir müssen was machen. So, deswegen, also meine Rückfrage wäre, gut, ich, und zweiter Punkt, mein Vergebungsverständnis ist anders. Mein Vergebungsverständnis ist eben nicht, wir beten jetzt und dann bitten wir um Vergebung und Gott gibt dann die Absolution und dann ist alles gut, sondern mein Vergebungsverständnis, prozesstheologisch, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, ist ja eben ein Entkrümmen, ein Heilwerden, aber in den Strukturen, im Immanenten. Das ist für mich, Vergebung ist für mich viel, viel stärker in dieser Welt verortet und nicht so sehr, ob Gott jetzt den Daumen hebt oder nicht.
Ja, also aber würde ich was ja denkt sagen, das ist nicht nur prozesstheologisch, sondern Heilwerden, ja, und Entkrümmen, das finden wir ja auch schon bei Luther. Aber
habe ich auch in meinem Buch, und das war auch eine der großen Überraschungen, ja. dass Luther da tatsächlich gar nicht so sehr in so Kategorien denkt, wie ich genau, das geglaubt
ja.
hätte. Ja.
Ja, genau. Also ich würde erst nochmal sagen, bevor wir in so praktische Dinge gleich kommen, ich würde erstmal das positiv deuten. Also Leute jetzt aus dem hochreligiösen, eher konservativen Spektrum haben ein Unrechtsbewusstsein, wenn sie sich nicht nachhaltig verhalten. Das finde ich erstmal ein überraschendes Ergebnis und auch aus jetzt meiner Deutung ein positives Ergebnis. Ja. Und jetzt ist es ja wie immer, dass Dinge auch kippen können. Ja, und das hast du jetzt angesprochen. Also man kann sozusagen mit schlechtem Gewissen arbeiten, man kann Druck machen, man kann mit Gebotsethik arbeiten und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, das war da gar nicht so sehr im Fokus. Und wenn ich jetzt auf die Gesamtergebnisse der Studie schaue, dann würde ich noch was feststellen. Immer wenn wir nach Individualität gefragt haben, individuellem Verhalten, waren die Ergebnisse eher hoch und eher eine hohe Zustimmung. Immer wenn wir gefragt haben nach sozialer, gesellschaftlicher Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement, waren die Ergebnisse niedriger. Das heißt, die kann man vielleicht auch sagen, naja, hochreligiöse, evangelische, das sind so auch natürlich pietistische Traditionen, die sehr individualistisch geprägt sind und so weiter. Das spielt da bestimmt mit rein. Aber das bedeutet auch, dass wir davon ausgehen können, dass beim Sündenbegriff eher individualistisch gedacht ist. Also eher die Leute von ihrem Handeln her das gesehen haben und dann erstmal ein Unrechtsbewusstsein festgestellt haben und dann vielleicht auch gegenüber, da kommen wir vielleicht noch hin, Schöpfungsspiritualität, Verantwortung der Schöpfung, was haben wir Menschen als Statthalter Gottes hier für eine Verantwortung und so weiter, da dann auch eine gewisse Scham haben, dass sie da ihren Auftrag vielleicht noch nicht gerecht geworden sind. Ja, also von daher, ja, man muss aufpassen mit Deutungen, mit solchen Zahlen, aber das wäre jetzt so mal eine Richtung aus den Gesamtergebnissen, die ich jetzt mal gar nicht so negativ sehen würde.
Und wir haben ja auch zum Beispiel abgefragt, ob sie eine Mitschuld der Kirche an unseren aktuellen Problematiken sehen. Also gibt's ja auch TheologInnen, die sagen, ne, Kirche hat mit ihrer Theologie mit dem Missverständnis des Herrschaftsauftrages und der Spaltung Mensch und Natur irgendwie so auch stark dazu beigetragen und kann gleichzeitig eine Lösung sein, unsere Probleme anzugreifen. Und da war auch eine hohe Zustimmung tatsächlich zu dieser Frage. Also das Problembewusstsein ist durchaus auch da, dass es strukturell und auch kirchlicherseits sozusagen eine Mitschuld an den Problemen gibt, die wir jetzt haben. Und da finde ich das natürlich einen super spannenden Gedanken. Ich habe letztens das Buch von Psychologists for Future gelesen, Klimagefühle, wo die so ein bisschen drauf eingehen, welche Gefühle lösen eigentlich diese Umweltproblematiken bei Menschen aus. Und die sagen auch, es braucht ja Ventile, um letztendlich die negativen Gefühle, die wir damit verbinden, dass die kanalisiert werden, um uns nicht zu lähmen, sondern in aller Hoffnung sozusagen und im Idealfall in ein, wir wollen etwas daran verändern, bringen. Und ich glaube, da kann dieses Thema rund um vielleicht mit dem alten schönen Begriff Buße oder so auch hilfreich sein, weil das uns, also weil das unsere Energie, vielleicht unseren Zorn auch, unsere Wut oder auch unsere Ohnmacht lenken kann und kanalisieren kann und vielleicht transformieren kann, wenn wir wieder bei dem Begriff sind, auch in etwas Gutes. Und das auch nicht nur individuell gedacht. Also nicht nur, dass ich jetzt meine Kaufentscheidungen verändere, sondern dass ich sage, ja, nee, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet das für meine Kommune, für meine Stadt, für die Politik? Also da finde ich das Thema auch wirklich sehr spannend.
Voll schöner Gedanke. Schließt sich für mich so ein bisschen an das Thema Sichtbarkeit an. Das habt ihr auch behandelt, also sowas wie, gehen Leute dann auf Demos, also sprich, gibt's dann irgendwie so ein Kanal? Was waren da die? Was habt ihr daraus gefunden?
Das ist das, was Tobi gerade schon irgendwie so ein bisschen anklingen hat lassen. Also wir haben nach dem tatsächlichen Verhalten sozusagen gefragt, also wie engagiert ihr euch? Das war jetzt in dem Fall die Frage, wie habt ihr euch gegen Ungleichheit eingesetzt? Und da war es ganz spannend, also all das, was irgendwie so im privaten, persönlichen Umfeld ist, also zum Beispiel, ich verzichte auf bestimmte Produkte oder ich spreche mit meiner Familie oder mit meinen Freundinnen darüber, das war relativ hoch, also da gab es Zustimmungen bis irgendwie 75-76%, dass das im Jahr 2022 eben bei den Menschen schon mal gemacht wurde. Aber wenn es dann um zum Beispiel die Beteiligung bei einer Demo ging oder dass sie auf sozialen Medien schon mal über die Themen geschrieben hätten, das war deutlich, also wirklich deutlich geringer. Da waren wir irgendwie bei 12%. Also das ist wirklich ein Riesengap. Und da sieht man wirklich ganz stark, dass sich das Verhalten eben vor allem auf den privaten Kontext bezieht und nicht so auf das öffentlich Wirksame. Aber was bei diesem Thema eigentlich viel spannender ist als das Deskriptive, waren unsere Hypothesen. Weil wir nämlich festgestellt haben, also unsere Hoffnung so ein bisschen intern war, glaube ich, dass wir rausfinden, dass der Glaube eben einen positiven Unterschied macht, ja. Und deswegen hatten wir ja auch diese Hypothesen aufgestellt, dass eben, wenn Menschen sozusagen ihre Theologie mit den Themen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit verknüpfen, dass sie dann auch nachhaltiger sich verhalten. Und das wurde als signifikant bestätigt. Also man konnte quasi einen positiven Zusammenhang feststellen zwischen den Menschen, die ihr Handeln theologisch begründen, dass diejenigen dann auch nachhaltiger handeln. Und noch eins obendrauf, wir haben das Ganze dann nicht nur mit der Theologie verknüpft, sondern eben auch mit der eigenen Spiritualität, mit dem eigenen geistlichen Leben, wie auch immer man es nennen will. Und haben auch da einen signifikanten Zusammenhang festgestellt. Also, dass diejenigen, die das Thema Schöpfung beispielsweise stärker in ihre Spiritualität einbauen, dass die sich nachhaltiger verhalten und vor allem auch gesellschaftlich sich für diese Themen stärker einsetzen. Und das ist ja genau sozusagen die Lücke, die wir festgestellt haben, dass es vor allem daran hängt, irgendwie, dass das Engagement gesellschaftlich wird, öffentlich sichtbar. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, der Glaube und eine Schöpfungsspiritualität kann das unterstützen und kann helfen, diese Lücke irgendwie kleiner zu machen, zu schließen. Und das war für uns irgendwie so ein Augenöffner, wo wir gesagt haben, boah, was für eine coole Erkenntnis eigentlich und auch was für eine Chance für Gemeinden, für den christlichen Glauben, ja, fast so eine Art Katalysator eigentlich zu sein für ein gesellschaftliches Engagement. Und das fanden wir schon sehr beeindruckend.
Großartig, ja.
Und noch letzte Anmerkung dazu. Wir haben ja, Annalena hat das gerade gesagt, so Gruppenvergleiche gemacht. Und da waren wir ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt zwischen der jungen Generation und der älteren. Und dass die Ängste vor dem Klimawandel bei den Jüngeren gar nicht stärker ausgeprägt sind als bei den Älteren. Aber wo es einfach einen großen Unterschied gab, war bei diesem Thema gesellschaftliches Engagement. Die Jüngeren sind sehr viel mehr gesellschaftlich engagiert als die Älteren. Ja, und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und das passt dann so ein bisschen in das rein, was wir vorhin gesagt haben, welche Rolle dann der Glaube spielt für diese Generation auch.
Ihr habt an verschiedenen Stellen diese Formulierung gehabt, je wörtlicher das Bibelverständnis. Lass mal ein bisschen über Theologie reden. Welchen Einfluss hat das eigentlich? Was habt ihr da rausfinden wollen und was könnt ihr das mal zusammenfassen?
Ah, jetzt, das ist so. Ja, also, ich fange mal an. Also haben wir natürlich einiges zugefragt, weil uns das natürlich sehr interessiert hat, weil wir wollten bei Einstellungen natürlich auch die theologischen Einstellungen wissen und wollten natürlich auch wissen, welche Auswirkungen haben theologische Einstellungen auf das Verhalten. Und eine Hypothese war, dass das Bibelverständnis, also Hermeneutik, ganz entscheidend ist, ja, für das Verhalten. Und dann sozusagen die Unterhypothese war, je konservativer das Bibelverständnis ist, desto geringer ist das sozialökologische Verhalten. Und beides stimmt nicht. Also dass die Einstellungen und das Verhalten im Bereich soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit ist völlig unabhängig vom Bibelverständnis. Ja, also das war für uns eine wirklich große Überraschung. Und ich wollte das auch gar nicht so wahrhaben, habe dann nochmal die Mitarbeiterin weggeschickt, sag, rechne das nochmal nach, das kann nicht stimmen, da ist ein Fehler passiert. Also das, wir haben ja schon andere Studien gemacht und wir wissen natürlich, dass Bibelverständnis gerade für Hochreligiöse eine ganz große Bedeutung hat, ja. Und ich war mir da auch ganz sicher, so meine gefühlte Empirie, ne? Aber es stimmt einfach nicht und wir haben das hin und her. Wenn wir jetzt einzelne Stellen rausnehmen und die exemplarisch abfragen, dann kommt das schon. Also jetzt zum Beispiel das Ende der Welt. Wer glaubt, dass Eschatologie so Ende der Welt, Jesus kommt und die ganze Erde wird vernichtet und es wird eine komplett neue gemacht. Wer das glaubt, der verhält sich nicht so nachhaltig wie die Menschen, die glauben, nee, so Jesus kommt wieder und uns entgegen und wir arbeiten ihm entgegen und all unser soziales und ökologisches Verhalten, ja, das ist jetzt schon im Reich Gottes sichtbar und Jesus vollendet das und das hat einen Wert. Die Leute, die das glauben, eschatologisch, die verhalten sich auch dementsprechend viel nachhaltiger. Also in so exemplarischen Extrembeispielen, da hat eine Bibelstelle oder ein Bibel oder ein theologisches Verständnis, sag ich mal, schon eine Auswirkung. Aber das Bibelverständnis an sich, so wie wir es in anderen Studien hatten, könnten wir keine Signifikanz feststellen. Wir konnten es drehen, wie wir wollen, nichts zu machen.
Und Annalena, müssen wir noch ergänzen?
Nee, sehr gut zusammengefasst. Also es ist kein Triggerpunkt, das Bibelverständnis, und das war für uns echt überraschend.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Aber ein anderer, kannst du ja sagen, Evangelisation ist ein Triggerpunkt.
Ja, dafür. Das stimmt. Wir haben gedacht, das müssen wir auf jeden Fall mit hineinnehmen. Die Frage, welchen Auftrag haben Christinnen und Christen eigentlich in der Welt? So, und wie verstehen sie das? Und wie sortieren sie da Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit ein, auch so irgendwie im Verhältnis zu Jüngerschaft und Evangelisation? Und wir haben da auf das Modell zurückgegriffen, die Five Marks of Mission aus der anglikanischen Kirche. Das ist ein Modell oder das ist eine Theologie, die für ein ganzheitliches Missionsverständnis steht und sagt, dass Mission mehr als nur die Dimension hat, von Gott zu sprechen und einzuladen zum Glauben, nämlich 5 Dimensionen, also das Wort zu berichten, dann aber auch eben Menschen in der Nachfolge zu begleiten, sich für die Nächsten einzusetzen, die Nächstenliebe, dann sich für ungerechte Strukturen einsetzen und eben für die Bewahrung der Schöpfung, diese 5 Dimensionen. Und dann haben wir gedacht, wir fragen die jetzt mal ab. Also wie zentral sind diese einzelnen Dimensionen für den Glauben? Und das war ganz spannend, weil tatsächlich die letzten drei genannten von mir, also die, die eben im Kontext soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit eigentlich erstmal anzusiedeln sind, dass die erstmal höher gevotet waren letztendlich als Evangelisation und Nachfolge. Also dass das zentraler ist für die Menschen. Dann haben wir aber uns gedacht, naja, so eindimensional wollen wir das jetzt nicht stehen lassen. Wir können da noch mehr und haben sozusagen mal mehrdimensional reingehorcht und haben gefragt, wenn du dich jetzt quasi entscheiden müsstest, was ist wichtiger? Und haben die Aussage getroffen, soziale Gerechtigkeit ist wichtig, aber Evangelisation ist wichtiger, weil es hat einen Wert für die Ewigkeit. So, ja, das war unsere Aussage und wie hoch die Zustimmung war. Und tatsächlich haben dort auch einige zugestimmt, also ein gutes Drittel. Und dann haben wir gedacht, wir müssen jetzt diese Aussage nochmal differenzieren mit unseren Gruppenauswertungen. Und da war es dann ganz spannend, dass man eben gesehen hat, dass insbesondere hochreligiöse Menschen als auch Menschen aus Freikirchen, das muss nicht identisch sein, der Aussage stärker zustimmen als die religiöse Gruppe und Menschen aus evangelischen Landeskirchen. Also das war dann für uns ganz spannend, dass quasi, wenn es dann um die Priorisierung geht, dass dann vielleicht auch so alte Denkmuster, die man eben aus seiner theologischen Tradition und Biografie irgendwie so hat, auch dann wirklich da durchschlagen. Und das war für uns interessant und trotzdem auch im Umkehrschluss interessant, dass die Uneinigkeit scheinbar gar nicht so beim Thema der Bewahrung der Schöpfung liegt, sondern eigentlich eher beim Thema Evangelisation und welchen Stellenwert das für unser Missionsverständnis hat. Und das wäre ja umgedreht dann auch mal die Frage, wie könnten wir eigentlich ein ganzheitliches Missionsverständnis auch stärken, wo Evangelisation und Bewahrung der Schöpfung irgendwie auf Augenhöhe miteinander sind und sich nicht konkurrieren, sondern im besten Fall ergänzen. Also das fanden wir auch nochmal einen ganz interessanten Triggerpunkt sozusagen.
Ich habe den Satz gelesen, dass es auch abgefragt wurde, inwiefern ein kontrollierender Gott eine Rolle spielt. Da hatte ich ja, die Prozesstheologie ist wieder dabei.
Ja.
Aber was habt ihr da abgefragt und was habt ihr rausgefunden?
Ja, also da ging es erstmal um die Frage, welchen Einfluss hat das Gottesbild auf die Einstellungen und Verhaltensweisen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit? Und je kontrollierender das Gottesbild ist, also je mehr Kontrolle Gott über das Leben hat, desto weniger haben Leute sich eingesetzt für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und das, also ist auch ein bisschen logisch, ne? Kann man gut nachvollziehen, weil es ist Gottes Aufgabe, das haben wir auch nochmal gefragt. Also Gott ist sozusagen der Herr der Schöpfung und nicht die Menschen. Und die Klimakatastrophe kommt eben nur dann, wenn Gott es will und er hat die Kontrolle. Und wenn die Welt kaputt geht, dann will er das. Ja, und dann haben wir auch nichts dagegen zu machen. Während wenn man eben ein Gottesbild hat, das sozusagen existent oder ko-kreativ ist oder prozesstheologisch ist oder wie auch immer, also den Menschen mit hineinnimmt, ja, Verantwortung teilt, dann ist natürlich die Verantwortung auch größer. Dementsprechend diese Einstellung ist, wenn auch nicht gleich, aber die Verhaltensweise dann höher und größer.
Also das heißt, ich versuche mal so ein bisschen in meinem Kopf das zu sortieren. Also ihr sagt einmal, wenn man jetzt mal gucken würde, was wären so Stellschrauben, die man in Gemeinde und in öffentlicher Theologie und so weiter anpacken könnte, dann höre ich darauf, also Bibelverständnis ist erstmal nicht so wichtig, aber wichtig wäre sozusagen die eigene Verantwortung, vielleicht auch sowas wie freier Wille des Menschen zu stärken im Verständnis versus eben eine Überbetonung von Souveränität Gottes. Das ist Schöpfungsspiritualität und eben auch die Idee, dass Mission beinhaltet, also ein ganzheitliches Missionsverständnis. So, und dann irgendwie muss es auch im Gottesdienst mal vorkommen. Also man sollte vielleicht mal drüber predigen, vielleicht mal ein Lied drüber schreiben und das Ganze muss irgendwie stärker auf die Agenda. So, das sind jetzt so die Dinge, die ich rausgehört habe. Habt ihr das noch weitergedacht?
Also ich würde erst noch mal sagen, also jetzt als jemand persönlich jetzt mal ganz subjektiv, der Kirche und Gemeinde toll findet und sich da engagiert, war ich über die Ergebnisse, über die Bedeutung von Gemeinde und wo das Thema in Gemeinde vorkommt, doch insgesamt eher enttäuscht.
Okay.
Also man merkt, also das könnte man jetzt auch historisch nochmal nachzeichnen, das Thema soziale Gerechtigkeit kommt noch ein bisschen mehr in Kirche und Gemeinde vor. Ja, also da merkt man, da gab es in der evangelischen Kirche schon in den 60er, 70er Jahren und dann in der, sag ich mal, pietistisch-evangelikalen, freikirchlichen Welt, so ab den Ende 90er, 2000er Jahren gab es diese großen Diskurse über soziale Gerechtigkeit. Du erinnerst dich, sowas wie Emerging Church, ja, 2010er Jahre. Brian McLaren hat darüber viel geschrieben, den du vorhin genannt hast. Da war das Thema soziale Gerechtigkeit einfach ein großes Thema. Und das merkt man, das ist schon eher in den Kirchen und Gemeinden angekommen. Hm. Aber das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so. Ja, also ab und zu mal eine Predigt, ja, und auch da, also manche Fromme denken ja, in der evangelischen Kirche gibt's ja, da habe ich ja nur über Nachhaltigkeit gepredigt, ja. Nein, unsere Studie sagt nein, wird nicht, ja, und das Thema kommt vor allen Dingen im Querschnitt einfach viel zu wenig durch und das jetzt kombiniert mit der Schöpfungsspiritualität, die Annalena ja angesprochen hat, die eigentlich eine ganz große Rolle spielt, Natur. Und Glaube spielt für einen Großteil der Befragten eine ganz große Rolle. Also Gott, der Schöpfer, den wir über seine Schöpfung Resonanz aufnehmen, berührbar, spirituell erfahrbar, Gott durch die Schöpfung, das spielt für viele eine große Rolle. Und das kommt in der Gemeindespiritualität ja kaum vor. Ja, und da würde ich sagen, wäre jetzt erstmal ein ganz wesentlicher Anknüpfungspunkt von, wir brauchen mehr Lobpreislieder über Nachhaltigkeit und Schöpfung und zwar nicht irgendwie nur triumphalistisch, sondern irgendwie, da würde ich sagen, das wäre doch mal was für dich. Ein prozesstheologisches Lobpreislied über Nachhaltigkeit, Jason. Das ist deine Aufgabe, deine Hausaufgabe.
Leite ich weiter an Jonas.
Genau, hol dir Hilfe. Aber da würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte Shoutout an alle. Da wäre gut, Jason dran zu erinnern. In jeder Folge gibt's das Lied schon, ja. Das wäre doch super. Nee, das fehlt wirklich. Und dann auch in der Gebetspraxis. Wir haben ja alles abgefragt. Ja, in der Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen. Überall kommt das Thema Nachhaltigkeit eigentlich wenig vor. Ja. Und das bedeutet schon, dass es zwar auf einer theoretischen Einstellungsebene für den Glauben ganz wichtig ist, in dem individuellen Verhalten auch eine große Rolle spielt. Und sobald es dann in die strukturellen Ebene von Gesellschaft und Gemeinde geht, fällt es doch stark ab.
Und ich setze noch einen oben drauf. Ich bin ja auch Pädagogin. Und das war schon auch auffällig, dass im Endeffekt eigentlich hauptsächlich die Angebote oder gemeindlichen Angebote mehr genannt wurden in den Bereichen, wo Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit schon vorkommt. Das sind eigentlich hauptsächlich die Angebote, die eins zu viele sind. Also sozusagen die konsumorientierten Gemeindeprogramme, wo eine Person die Bibel auslegt und die anderen hören im besten Fall zu und sprechen vielleicht noch in Murmelgruppen darüber, aber das war's auch. Und nicht so sehr in den Angeboten, wo wir miteinander diskutieren, wo wir wirklich auch an den Kern gehen, wo wir uns eigene Meinungen bilden, wo wir vielleicht selber die Bibel aufschlagen, wo wir Dinge ausprobieren, wo wir aktiv werden, wo wir vielleicht auch mal wütend sein können, wo wir das zum Ausdruck bringen, wo wir uns mit Gleichgesinnten irgendwie auch zusammenstellen können. Also all diese Angebote, da kommen die Themen noch sehr wenig vor. Und ich würde jetzt einfach behaupten auch, dass wir gerade in der Auseinandersetzung mit den Themen, dass die auch vom Kopf ins Herz rutschen, wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung brauchen und nicht, wie du auch vorhin schon gesagt hast, den moralisierenden Zeigefinger, der vielleicht in einer Predigt eher rüberkommt, als wenn man das Thema einer Jugendgruppe vielleicht womöglich irgendwie an mehreren Abenden behandelt und miteinander diskutiert und Leute sich wirklich ihre eigene Meinung bilden können. Also das. Und diese Räume hat Gemeinde eigentlich und diese Chancen gibt es und ich glaube, die können wir an der Stelle noch viel besser nutzen für das Thema und nicht nur Predigten oder Gottesdienste.
Ich gucke da halt sehr auch aus der Prozesstheologie-Brille drauf. Und mein großer Impuls ist da, also es gibt so eine Geschichte, ich habe irgendwann mal mit dem Marco Jeske, habe ich mal in Heidelberg eine Nacht durchgesoffen. Das war auch im Zuge von so einer Emergent Deutschland-Veranstaltung. Und irgendwann ja, um 3 Uhr...
Emergent musst du alles herhalten.
Bitte? Emergent, ja, Emergent ist schuld, immer. Wir haben dann irgendwann um 3 Uhr angefangen, über Prozesstheologie zu diskutieren. Und da ist ja die Kernidee, oder eine der Kernideen ist, die Zukunft ist radikal offen. Also sprich, dieses ganze Klimakrisending, das können wir Menschen wirklich vor die Wand setzen und Gott kann es möglicherweise da nicht verhindern. Also ob Gott das verhindern kann in Kooperation mit der Schöpfung, ist eben offen. Und Marco meinte dann eben sowas wie, also wenn ich das in meiner Gemeinde predigen würde, die wären total überfordert. Mhm. Und da ist, glaube ich, viel dran. Also es gibt, glaube ich, sehr viele theologische Beschwichtigungsideen, wo ich glaube, das hilft eben nicht sonderlich. Also wenn man eben glaubt, ja, am Ende macht der J das schon. Gut, dann gibt's halt noch die Idee, ja, aber unser Dazutun für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und so weiter, das ist schon auch wichtig und das ist auch irgendwo Teil des christlichen Auftrages. Aber es ist eben nicht so dieses Fridays for Future, wenn wir oder letzte Generation, ne, das Haus brennt und wenn wir jetzt nicht was machen, dann ist vorbei. Ne, so, das, also die Dringlichkeit ist nicht da und ich habe das Gefühl, dass diese Dringlichkeit wird auch. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Theologie da eher wie nennt man das, Sedativ, Betäubungsmittel wirkt. Das hilft eben nicht. Also nicht. Naja, aber...
Ja, also das wäre nochmal grundsätzlich spannend zu sehen, ne? Welche Rolle spielt Glaube, eine positive, welche Rolle spielt Gemeinde jetzt in dem gesellschaftlichen Diskurs, ja, welche Rolle spielt Kirche? Und da würde ich ja schon nochmal sagen, haben wir schon sehr deutlich auch nochmal einen Unterschied zwischen evangelischer Kirche und evangelischen Freikirchen festgestellt. Die evangelische Kirche ist da in dem Bezug doch in ihren Bezügen weiter als die Freikirchen, wobei man dann in den jetzt auf die, wir hatten ja so Studientage und so weiter, das total interessant war, weil wir haben dann mit vielen leitenden Personen aus den Freikirchen auch gesprochen und das war ganz witzig, weil die dann gesagt haben, naja, also Herr Feixs, das ist natürlich bei uns auch so. Wir haben so und so viel Millionen für die Sanierung unserer FEG-Gemeindehäuser bezuschusst, ja. Und so viel, das haben wir, ja, nur wir reden da nicht drüber, das passt halt nicht so zu unserem Image. Ja. Uns ist halt Evangelisation dann ein bisschen wichtiger nach außen. Aber natürlich nehmen wir das total ernst und natürlich sind wir da auch strukturell dran und natürlich, also was denken Sie eigentlich? Ja, also volle Empörung. Und ich stand da und dachte so, ach, das ist auch interessant, ne? Also und spannend und dachte, ja, vielleicht müsste man da mal weg von diesen ganzen Zuschreibungen und Erwartungen und Klischees und so weiter, sondern wirklich sagen, hier geht's um Gottes Schöpfung. Und wir nehmen jetzt alle mal die Schöpfungsberichte einfach mal ernst. Ja, und wir sind hier eingesetzt, ja, ko-kreativ in der Verantwortung für diese Schöpfung. Und das nehmen wir jetzt alle mal wahr und es spielt spielt gar keine Rolle, ob du evangelisch bist oder evangelisch-freikirchlich oder katholisch oder gar nichts oder emergent oder was auch immer es alles gibt, ja. Es spielt gar keine Rolle. Es geht um Gott und seine Schöpfung. Und wir sind Teil dieser Schöpfung. Ja, verrat's niemand. Die Natur kann richtig gut leben, ja, ohne uns Menschen. Passiert gar nichts. Aber wir Menschen, kein Tag ohne die Natur. Hat sich Gott was dabei gedacht? Man weiß es nicht genau, ne? Also, das ist schon so. Also, da denke ich so, ein bisschen. Und da gibt's ganz wenig Leute, die da jetzt auch sagen würden, nee, das finde ich jetzt also wirklich völlig absurd. Also, was der Feix da jetzt sagt, ne? Also, das ist ja völlig absurd. Nee, das ist eine Minderheit. Und ich fand das auch interessant, wo wir gerade so mitten in der Auslegung, ja, der Auswertung der Daten waren, habe ich ein soziologisches Buch gelesen, Steffen Mau, Triggerpunkte, ja. Konsens und Konflikt. Das hat er mit so einem Forschungsteam der Humboldt-Uni geschrieben. Und das Buch war für mich total erhellend und total spannend. Und die haben da auch so verschiedene Arenen des gesellschaftlichen Diskurses untersucht. Und einer war eben auch Ökologie und Nachhaltigkeit. Und da kommen sie zu dem Ergebnis, dass eigentlich dort eine stabile Mehrheit von 2/3 sagt, ja, Klimawandel gibt's, nachhaltiges Verhalten ist vernünftig, nicht nachhaltig, sollten wir nicht machen und so weiter und so fort. Und eine Minderheit links und rechts sozusagen radikal, aber mit Radau in den sozialen Medien und Talkshows dieser Welt hier Rabatz machen. Und wenn man da nicht aufpasst, denkt man bei der Wahrnehmung, oh, das ist 50-50. Ja, aber es ist gar nicht 50-50. Es ist eigentlich 2/3 sind alle einer Meinung. Ja, und das haben wir im Grunde nochmal für den evangelisch-hochreligiösen Bereich jetzt empirisch auch erhoben und genau dasselbe ist rausgekommen. Ja, es gibt Ränder, die laut sind. Ja, es gibt immer Extreme, aber eine sehr stabile Mehrheit findet, dass Schöpfungsspiritualität wichtig ist, dass der Schöpfer zu ehren ist mit nachhaltigem Verhalten und so weiter und so fort. Also das fand ich auch nochmal interessant, dass natürlich auch hier die Christinnen und Christen Teil der Gesamtgesellschaft sind. Ne?
Annalena, hast du noch Gedanken zu dem Fachtag? Das wäre nämlich auch noch meine letzte Frage gewesen, was für Impulse ihr da habt.
Von unserem Fachtag?
Genau.
Ja, puh, gute Frage. Also es war eine interessante Mischung an Menschen, die dort zusammengekommen ist. Wir haben uns extrem schwer getan, das kann man hier ruhig mal sagen, in der Werbung. Es war, glaube ich, der bestvorbereiteste Fachtag, den wir je gemacht haben.
Hat Annalena vorbereitet.
Mit der professionellsten Werbung, dem größten Werbebudget. Ja. Und dennoch war es sehr, sehr schwierig, Menschen damit anzusprechen. Wir haben gemerkt, das Thema geht einfach gerade unter der Dringlichkeit anderer Themen einfach unter. Oder vielleicht sind die Menschen auch einfach müde, schon ein bisschen resigniert, keine Ahnung. Das war für uns schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir mit viel Herzblut auch Menschen erreicht, die gekommen sind. Das war ein super Tag. Und gleichzeitig sind auch viele Fragen angestoßen worden und offen geblieben, wo wir weiter dranbleiben müssen. Also zum Beispiel bin ich jetzt die Woche auf einer Tagung von MIDI und der VRK-Akademie zum Thema Klima und Seelsorge. Das ist zum Beispiel so ein Thema, das kam jetzt bei uns in der Studie gar nicht vor. Also nicht direkt zumindest, nicht explizit.
Ja, mit der Scham.
Ja, das schon. Aber wir haben zum Beispiel tatsächlich im Gemeindebereich Seelsorge nicht abgefragt. Und das ist aber super spannend und ich glaube sehr zentral, dass Kirche gerade diesen seelsorgerlichen Auftrag auch diesem Thema mal weiterdenkt. Und was bedeutet es eigentlich, dass immer mehr Menschen mit solchen seelsorgerlichen Themen auf Hauptamtliche und Ehrenamtliche in der Seelsorge, in der kirchlichen Seelsorge zukommen? Und welche Kompetenzen braucht es da und wie müssen wir das gut begleiten? Und genau, da spielt das Thema Sünde und Buße und Umkehr und all diese Dinge auch eine Frage. Und ja, das sind so Fragestellungen, an denen wir dranbleiben. Oder auch das Thema Schöpfungsspiritualität. Ja, das ist ja auch noch so eine Blackbox. Natürlich sagen wir, wow, toll, tolles Thema. Andere nennen es irgendwie Ökospiritualität, Naturspiritualität. Aber was heißt das jetzt eigentlich konkret? Wie können wir da vielleicht auch alte Traditionen uns wieder aneignen? Klösterliche, mystische Traditionen, die da auch schon einen großen Schatz haben, den wir über die Zeit auch häufig verloren haben, aus den Augen verloren haben. Und was bedeutet das jetzt konkret? Wie können wir das einüben, schöpfungsspirituell zu sein? Ja, ja, das sind so Fragen, die haben uns angeregt und da wollen wir irgendwie gerne auch weiter dranbleiben.
Super spannend.
Und vielleicht nur zum Schluss, ja, weil also für alle bibeltreuen Hörerinnen und Hörer, die Bibel ist voll von Schöpfungsspiritualität, Naturspiritualität. Im Alten Testament, Gott offenbart sich in der Natur, in Jesus war ständig in der Natur, ja, hat ständig mit den Elementen sozusagen zu tun gehabt, und so weiter und so fort. Also das spielt eine ganz zentrale Rolle quer durch die ganze Bibel durch. Und wir natürlich nach 300 Jahren Aufklärung, Rationalität, Industrialisierung und so weiter haben einen doch sehr, sehr verkopften Glauben und yes, I preach myself, ja, und wollen alles rational und haben aber gerade dieses Emotionale, dieses Ganzheitliche, dieses Gott in der Natur, die Natur ist verbunden, die Schöpfung mit dem Schöpfer, ja, und wie können wir den Schöpfer erleben, Resonanzerfahrungen machen, und das spürt man in der Studie überall durch, dass da eine ganz große Sehnsucht da ist, aber man merkt auch, dass es wenig Praxiserfahrung, wenig Verortung gibt, persönlichen als auch in der Gemeindespiritualität. Und da würde ich sagen, gibt es einen großen Auftrag an alle, da weiter nachzudenken und zu sagen, nee, wir wollen nicht nur über Klischees reden und einen Baum umarmen und so, ja, sondern ah, da ist mehr da und gibt uns die Bibel und die Kirchengeschichte, wie Annalena sagt, unglaublich viel mit. Und das finde ich ist sehr spannend und herausfordernd und gut.
Was ist bei euch sonst noch in der Pipe? Also welche Projekt? Ich glaube, die Sexualitätsstudie, die läuft noch.
Genau, die ist fertig. Da sind wir gerade mitten in der Auswertung.
Ah, spannend.
Da war gerade ein sehr spannender Praxisbeirat. Also da gibt es zwei Beiräte. Sexualitätsstudie muss man immer doppeln. Ja, einmal einen wissenschaftlichen. Eigentlich gibt es sogar drei. Dann einen gemeindeleitenden und einen Praxis. Also da sind dann so Leute, die eben auch viel mit Seelsorge zu tun haben und so weiter. Und das war für mich super interessant. Da wurden so die ersten Ergebnisse präsentiert, noch ganz am Anfang. Und da waren Leute da von Brüdergemeinde bis zum Genderzentrum der EKD.
Oh, wow.
Ja, und zwei Tage saßen wir zusammen und ich muss sagen, nichts hat mir in diesem Jahr so viel Hoffnung gegeben für die Christenheit wie diese zwei Tage.
Oh, wow.
Wirklich. Also ich muss wirklich sagen, alle Personen, die da waren, also so 15, 20 Personen aus Freikirchen, evangelischer Kirche, aus der Bischofskonferenz, katholische Kirche, hochkarätig besetzt und sehr, sehr unterschiedlich. Leute, die sich, ich würde sagen, im Alltag nicht grüßen, ne?
Also bitte fein.
Ja, also man hat, alle können sich gut benehmen und so weiter, ne? Super gut, aber wirklich und das war ein am Anfang, also das war jetzt schon nicht das erste Treffen, also man kannte sich schon so ein bisschen, aber man hat wirklich sehr konstruktiv miteinander gearbeitet. Also überhaupt gar nicht so, wie wir es in den sozialen Medien oft kennen und dieses Gehate und einer spricht dem anderen den Glauben ab, wenn man nicht nur was und man wird entfreundet und aus der Gruppe rausgeschmissen. Also dieser ganze evangelikal, progressiv, liberale Kindergarten, Entschuldigung, ja, überhaupt nicht. Jetzt kriege ich den Hate ab von allen auch. Ja, bringt es. Nein, ehrlich, das wirklich. Und da, man, unterschiedlichste Leute, wirklich mit unterschiedlichen Theologien, mit unterschiedlichen Biografien, haben konstruktiv miteinander geredet, haben sich zugehört, haben die Ergebnisse von ihrer Seite eingeordnet und die andere Seite hat gesagt, ist ja spannend. Also da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, was bedeutet? Jetzt lege ich mal meins dazu. Ja, und das war wirklich, ja, Entschuldigung, aber das war wirklich für mich ein ganz, ganz schönes Erlebnis, weil manchmal bin ich auch ein bisschen frustriert, wenn ich das so, manches so lese und höre und denke so, ach ja, aber das war ein sehr positives.
Wann rechnet ihr damit, dass die Ergebnisse rauskommen könnten?
Das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Ja,
okay.
Ja, also wir sind jetzt, also das war sozusagen die allerersten deskriptiven Ergebnisse und jetzt geht die ganze Frage, wie werden Gruppen gebildet, Vergleich, die ganzen Hypothesen werden getestet und dann werden gleich, weil wir ja hier kein Buch geschrieben haben, denn da gleich zwei Bücher geschrieben.
Ach, schick.
So ja. Wie zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Das ist ja Sexualität, das will man schon irgendwie da spüren.
Sex-Sales, ne? Da geht was.
Sex-Sales. Ja, da haben wir auch gemerkt, da haben über 10.000 Menschen mitgemacht. Das ist nochmal eine ganz andere, gerade gesellschaftliche Nummer und so weiter.
Ja, da frage ich euch nochmal für einen Podcast an.
Ja, da
bin ich mal gespannt. Da werdet ihr die Türen eingerannt bekommen.
Ja, aber genau, aber wenn das halbwegs so gesittet und gut und konstruktiv abläuft, wie diese zwei Tage, dann habe ich da echt Hoffnung, ne, dass man sich zuhört und dass das Thema zur Ehre Gottes und zum Wohl des Menschen behandelt wird, ne, weil Sexualität einfach eine wunderbare und auch eine zerstörende Kraft ist, gleichermaßen, ne.
Schön.
Ja.
Boah, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und auch vielen Dank, dass ihr die aktuelle Studie vorgestellt habt. Ich fand es sehr interessant und glaube, dass das ja gute Impulse sind, womit man weiterarbeiten kann. Ich verlinke den Kram alles mal in den Shownotes, also kann man da alles nachlesen.
Alles frei nachlesbar, also wunderbar, wirklich kein Buch. Viele Videos, PDFs, Grafiken zum Kleiniken und zum vertieft Nerden, alles dabei.
Großartig. Ohr. Vielen Dank euch.
Danke, dass wir da sein
durften. Danke für die Einladung.
Dann, bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.